Das Thema heißt, was meint der Muslim über uns zu wissen? Er meint, etwas über das Christentum zu wissen und im Speziellen über uns, die wir uns um ihn mühen. Und es ist gut, wenn man darüber Bescheid weiß, damit man sich dann auch entsprechend verhalten kann. Zuerst, woher hat der Muslim sein Wissen über uns oder sein vermeintliches Wissen über uns? Erstens aus dem Koran. Wir haben gestern schon ein klein wenig daraus gehört. Der Koran spricht über Jesus. Der Koran spricht auch über die Christen. Und zwar hauptsächlich in der Form, dass er sagt, die Christen, die sollten es eigentlich besser wissen, aber sie sind ungehorsam, sie wollen ihre eigenen Wege gehen, sie haben Gott nicht so angebetet, wie es sein sollte, und deshalb rufen wir sie zurück in den wahren Gottesdienst, zurück in den Islam, in die wahre Religion. Etwa in dieser Richtung wird über die Christen im Koran gesprochen. Ebenso natürlich die Tradition, die sehr alte Tradition, die nicht, es gibt neben dem Koran eine Traditionensammlung, das sollen Aussagen des Propheten sein. Auch da ist sicher einiges zu finden über die Christen. Dann gibt es eine Literatur, die zum Teil aus der Zeit stammt, etwa als die Moslems bis hinein nach Spanien kamen. Also auf der Blütezeit des Islams, als es nur so von Land zu Land ging. Und als im Christentum das alte, dunkle Mittelalter war. In Englisch sagen wir dem Dark Ages. Als die Kirche in Europa auf einem sehr, sehr tiefen Punkt angelangt war, vor der Reformation, also sagen wir so ums Jahr 1000, ganz grob, da hat vom Islam her hat es Literatur gegeben gegen das Christentum. Sehr selbstgerecht, der Islam weiß sich nun eben im Christentum überlegen und sagt, warum. Das ist also eine Literatur aus der alten Zeit. Diese Literatur befasst sich mit der römisch-katholischen Kirche der damaligen Zeit und natürlich in erster Linie mit deren Missständen. Wir kommen darauf noch zurück. Drittens, man hat sehr viel Information vom Hörensagen. Irgendjemand hat mal irgendwas gesagt und das wird weitergegeben. Und dieselbe Beobachtung, die Bruder Fröger gestern uns klar machte, die finden wir auch. Die Geschichte ist, als ob es beim Großvater passiert wäre. Also, was zum Beispiel eben ums Jahr 1000 in der römisch-katholischen Kirche des Mittelalters passierte und was dann irgendwie durch verschiedene Quellen bis zum heutigen Muslim in Anatolien vorgedrungen ist, das wird als der heutige Zustand oder wenigstens der gestrige betrachtet. Viertens gibt es christliche Minoritäten in der Türkei, die Armenier, die Griechen und die Syrer hauptsächlich, die orthodox sind, und zwar alle drei dieser orthodoxen Kirchen sind sehr, sehr erstarrt. Wir wissen, dass es andernorts in der orthodoxen Kirche gewisse Aufbrüche gibt, aber leider nicht in der Türkei. Die Serbier erstarrt, ein Bilderkult ohnegleichen. Ich habe kürzlich mal wieder so etwas mitgemacht und ich muss schon sagen, es ist ein hartes, nur da dabei zu sein und das mitzumachen. Es gibt also diese Kirchen in der Türkei, heutzutage fast nur noch in Istanbul und im Südosten der Türkei. Aber diese Kirchen sind natürlich offen, man kann das sich ansehen. Und manch ein Türke geht aus lauter Neugierde mal da rein. Und was sieht er da? Er sieht diese Bilder, er sieht die Kerzen, die brennen, er sieht die Kreuze, er sieht, wie die orthodoxen Christen da reinkommen und so ein Kreuz nehmen und es küssen und sich verbeugen vor den Bildern und mit dem Wasser und Taufbecken und allerlei komische Dinge. Und er kann sich des Eindrucks nicht erwehren, hier wird ganz gewaltiger Götzendienst getrieben. Diese Leute beten Bilder an, beten Statuen an, also in der Türkei sind hauptsächlich Bilder. Was sollen diese Kerzen, was soll all dieser Tamtam, Weihrauch schwingen und so weiter. Sie sehen aber keine anderen Christen, und das ist sehr wichtig. Sie sehen nichts anderes. Also, was sie sehen, das muss das Christentum schlechthin sein. Und fünftens, und das betrifft nun die moderne Zeit, es gibt so und so viele Filme, nicht Unico, sondern andere Filme, der weltliche Filme, aus dem Westen, die ins Türkische übersetzt werden und die dort in den Kinos laufen. Naja, da gibt es natürlich Filme von Nonnen, die sich schlechte Dinge leisten oder weiß ich was. Und das ist eben dann das Christentum. So vieles Christliche wird ja auch in durchaus weltlichen Filmen angesprochen und das fließt da so mit rein. Und in diesen weltlichen Filmen klingt eben auch manches an, was schlecht ist. Gerade über Geistliche, über die Kirche und was nicht alles, manche Kritik und das gefundene Fressen für den Muslim, die sowieso eine Selbstbestätigung suchen. Und da finden sie sie. Ah, schau mal, was die Christen machen. Bei uns geht es doch noch besser. Also das sind die Grundlagen. Von diesen verschiedenen Quellen haben sie ihr vermeintliches Wissen über uns. Über evangelisches, biblisches Christentum wissen sie so gut wie nichts. Woher sollten sie es wissen? Vielleicht von einem Traktat, das mal auf der Straße lag oder durch die Tür geschoben wurde. Oder, naja, vielleicht einmal eine Radiobotschaft, die sie gehört haben. Aber sie hören in der Zeit 100 kommunistische Radiobotschaften, also das eine oder das andere. Die Verhältnismäßigkeit der Beeinflussung ist so furchtbar klein, dass der Tropfen auf dem heißen Stein eben sehr schnell verdampft. Das ist sicher die Regel, die Ausnahmen, darüber freuen wir uns. Sie glauben, dass die Christen an ein gefälschtes Evangelium glauben, dass unsere Grundlagen falsch sind. Darüber haben wir gestern schon etwas gehört. Sie glauben, dass die Besten unter den Christen, die Gelehrtesten, eigentlich wissen, dass sie den Christen etwas verkaufen, was der jeder Grundlage entbehrt. Ich lese dazu aus einem Heft, das auch auf dem Büchertisch ist. Bibel und Koran im Dialog. Wer wirklich gelehrt ist und denken kann, muss früher oder später zur Überzeugung kommen, dass der Islam die wahre Religion ist, weil das Christentum in seiner jetzigen Form gefälscht ist. Müsste man, wenn man gut denkt, das auch rausfinden. Die besten christlichen Gelehrten sind im Versteckten überzeugte Muslime. Das heißt, sie sind überzeugt, dass der Übertritt zum Islam eigentlich das Richtige wäre. Also unsere Professoren an den Universitäten und die Spitzenfunktionäre der Kirche, die wissen es eigentlich. Aber jetzt, Weltliebe, Sucht nach irdischem Reichtum, Ehre und Macht halten sie von solch einem Übertritt zum Islam ab. Intoleranz der breiten christlichen Bevölkerung gegen eine eventuelle Bekehrung eines christlichen Gelehrten ist ebenfalls ein Grund, warum die Theologen die Wahrheit nicht sagen bzw. nicht sagen dürfen. Aus Weltliebe verführen die obersten christlichen Theologen bewusst das christliche Volk. Das ist die allgemeine Einstellung der Moslems dem Christentum gegenüber. Das Volk ist dumm, sie können nichts dafür. Die Gelehrten, die wüssten es eigentlich besser, aber um ihre Position nicht zu verlieren, sagen sie nichts und machen in dieser Tradition weiter. Die vier Evangelisten, Matthäus, Lukas, Markus, Johannes, sind die ersten vier großen Fälscher der Wahrheit gewesen. Warum? Weil das Evangelium, das von Gott Jesus offenbart worden war, das wollten sie nicht. Sie wollten etwas Einfacheres und sie haben das Evangelium beiseite geschoben und haben selber Evangelien geschrieben, deshalb die vier Evangelien. Der Paulus, der war sowieso ein Feind von Jesus und seinen Anhängern, von dem konnte sowieso nichts Gutes kommen. Der Paulus ist noch schlimmer als die vier Evangelisten. Denn der hat die ganze Theologie von der Gottessohnschaft und weiß ich nicht was so auseinandergelegt. Also über den Paulus reden wir schon gar nicht und das Evangelium, leider ist das auch gefälscht. Hier eine praktische Anmerkung: Es ist in meisten Fällen gut, das ganze Neue Testament jemandem zu geben oder zu verkaufen, und nicht ein einzelnes Evangelium. Denn auf dem Neuen Testament als Titel steht Injil, das ist der Titel des Buches, der nach muslimischer Meinung eben Gott Jesus gegeben hat. Während diese vier einzelnen Evangelien nach Markus, nach Lukas und so weiter schon rein der Titel nach Markus, nach Lukas erinnert die Leute, das ist eine von diesen vier Fälschungen. Also was nützt das, wenn ich das lese? Während, wenn wir das ganze Neue Testament haben, da sind es eben verschiedene Abschnitte, der eine heißt Markus und der andere heißt Lukas und der andere heißt Römer und Korinther. Das ist nicht so tragisch, im Koran gibt es ja nun auch verschiedene Suren mit verschiedenen Namen. Also ich würde im Allgemeinen eher versuchen, Menschen das ganze Neue Testament weiterzugeben. Die Moslems glauben, dass die Christen sowohl die Maria als auch Jesus zu je einem Gott gemacht haben, was sie in Wirklichkeit natürlich nicht sind, aber die Christen haben die vergöttert. Und so wurden nun drei Götter daraus. Sie haben das Wort Trinität, Dreieinigkeit missverstanden. Es sind nach muslimischer Auffassung glauben die Christen an drei Götter. Und zwar die Maria, Jesus und den Schöpfer. Weshalb die Maria und nicht der Heilige Geist? Warum? Weil man ja eben in den Kirchen sieht man ja die Bilder von Maria und von Jesus, aber nicht vom Heiligen Geist. Wenn da vielleicht irgendwo noch eine Taube flattert in dem Gemälde, dann versteht man das ja nicht. Dazu kommt natürlich, dass gerade die östliche Kirche und natürlich auch die römisch-katholische, vor allem im Zeitraum des Mittelalters, tatsächlich die Maria sehr, sehr gewaltig verehrt haben. Man sucht von ihr viele Hilfe im Gebet und so weiter. Also man betrachtet sie als Gott und verehrt sie auch als solchen. Der Heilige Geist kommt zwar im Koran auch vor, als Übermittler, als Engel. In vielen Auslegungen wird der Heilige Geist mit dem Engel Gabriel verglichen. Der Heilige Geist ist also nicht etwa Gott selbst, so wie wir das wissen, sondern der Heilige Geist im Koran oder im islamischen Verständnis ist eher ein Engelwesen oder eben der Engel Gabriel selbst. Wir dürfen also nicht so leichtfertig vom Heiligen Geist sprechen. Wir können sicher sein, dass wir dann missverstanden werden. Die Christen beten Götzen an. Das ist eine weitere Aussage, die sehr geläufig ist. Wenn Sie ein türkisches Wörterbuch nehmen, dasjenige, das von den Türken hergestellt ist, und unter dem Wort Kreuz nachsehen, dann heißt es in der Übersetzung ein christlicher Götze. Weshalb? Wenn Sie in eine orthodoxe Kirche gehen, da wird das Kreuz geküsst, da wird das Kreuz geschwungen, so, so und alles Mögliche. Mit dem Kreuz wird da ein solcher Betrieb gemacht in Gottesdiensten, dass man wirklich der Auffassung sein muss, dass eben das Kreuz angebetet wird. Es ist tatsächlich ein Kultgegenstand erster Klasse. Das Kreuz ist auf allen Gewändern der Priester, das Kreuz ist natürlich auf jeder Kirche und so weiter. Mit diesem Kreuz wird so viel gemacht, dass das Kreuz tatsächlich als Anbetungsgegenstand, als Götze betrachtet wird. Unser, was wir daraus lernen sollten, wir sollten nicht das Wort Kreuz benutzen, einfach so, kommt zum Kreuz oder irgend sowas. Das sind pietistische Formen, die uns zwar vielleicht was sagen, aber den Muslim ganz sicher abstoßen, weil er darunter etwas ganz anderes versteht. Wir sollten überhaupt, wenn wir mit Muslimen sprechen, Symbole vermeiden. Vergeistlichungen, Symbole versteht vor allem der sunnitische Muslim im Allgemeinen gar nicht. Er nimmt alles mit dem physischen Wert des Wortes. Also wenn ich sage Kreuz, dann ist das ein Kreuz aus Holz oder aus Stein oder was dann immer. Er kann das nicht irgendwie übersetzen in die Idee, die hinter dem Kreuz steht. Sagen wir vom Tod Jesu Christi oder vielleicht in anderen Fällen vom Tod unseres eigenen Ichs oder was dann immer. Wenn wir darüber sprechen wollen, dann müssen wir eben sagen vom Tod Christi oder vom Tod unseres eigenen Selbst oder weiß ich was. sondern wir finden das immer wieder, dass wir missverstanden werden, sobald wir Symbolik brauchen. Damosthen glaubt, dass die Christen glauben, durch eine rituelle Handlung mit Wasser Christen zu werden. Die Kindertaufe. Also man nimmt so ein Baby und taucht es ein in Wasser, das ist in der orthodoxen Kirche der Fall, es wird also dort nicht angespritzt, sondern es wird rein getaucht, es ist eine Mischung von Wasser und Öl, in die es da getaucht wird. Und natürlich auch da wieder eine Taufe, die hängt man ja nicht so schnell am Gottesdienst an, in 15 Minuten fertig. Nein, es ist eine lange Handlung, viele Lesungen und ist eine große Sache. Warum? Weil sie in der orthodoxen Kirche so furchtbar wichtig ist. Ich kann da jetzt nicht drauf eingehen, weshalb das so ist. Aber jeder Muslim, der irgendwie mit Christen in Kontakt ist, weiß, dass dort die Taufe eine ganz zentrale Bedeutung hat. Und die sagen also, das ist doch Götzendienst. Nur mit dem, damit, dass ein Kind ins Wasser getaucht wird, da ändert doch eigentlich überhaupt nichts dran. Aber diese blöden Christen, die glauben, dass durch ein Eintauchen eines Kindes ihnen nun der Himmel garantiert sein soll. Ist auch für uns etwas eine schwere Sache zu schlucken. Viel schwerer für die Muslime. Wieder eine Sache, die aus der orthodoxen und der mittelalterlichen römischen Kirche kommt, die aber der Muslim für uns alle zu wissen meint. Die Christen glauben an Sündenvergebung, wenn sie dem Priester Geld geben. So einfach geht es. Ablasshandel zur Zeit vor der Reformation, aber auch heute, Messen lesen lassen, überhaupt, das Geld spielt eine ganz große Rolle in Sachen Sündenvergebung, in Himmel verdienen, in der orthodoxen Kirche, in der Türkei, auch heute. Der Muslim, der da etwas Einsicht hat, der sieht das natürlich auch, und das wird dann auch gerne weitergesagt. Nun etwas mehr Lustiges, aber in ersten Gesprächen kommt das durchaus vor. Die Christen erwarten die Wiederkunft Christi, und zwar wird er herabkommen auf einen Tannenbaum. Weshalb? In den Filmen haben sie es gesehen und in Deutschland und in der Schweiz natürlich auch von Auge, dass die Christen, wenn sie die erste Ankunft Christi feiern, einen Tannenbaum brauchen. In jeder Haushaltung einen Tannenbaum zu Weihnachten. Aber nun kommt noch was dazu. Nach muslimischer Auffassung kommt Christus auch wieder. Und zwar nach Damaskus. Und nun kommt da ein kleiner Sprachtrick dazu. Damaskus heißt in muslimischer Sprache, also arabisch oder türkisch, Scham. Und Tannenbaum auf türkisch heißt Cham. Das sind also sehr, sehr nahe. Und die sagen, ja, die Christen, die haben zwar die Wahrheit gehabt, aber die haben es ganz leicht missverstanden. Anstatt Scham haben die Cham verstanden. Und jetzt meinen diese dummen Christen, Christus käme auf einen Tannenbaum zurück und nicht auf die Moschee in Damaskus. Also das ist eine kleine Sache, aber immerhin ist gut zu wissen, dass wenn wir unseren Tannenbaum aufstellen, dass auch das die Türken erinnert an unsere Verirrungen. Ja, dann, der Islam ist eine Theokratie, das heißt, im Islam ist die Gottesherrschaft nicht nur im Herzen, sondern ebenso im Staat. So etwa ähnlich wie im alten Volk Israel, wo der Prophet, denken wir mal an Samuel zum Beispiel, gleichzeitig Richter war, gleichzeitig Führer des Volkes war, Gesetze erließ und so weiter. Diese selbe Idee ist heute richtig für den Islam und ist auch heute noch richtig für die orthodoxen Völker, die die Türkei umgeben, sagen wir Griechenland, wo die Kirche und der Staat doch sehr stark miteinander verknüpft sind. Oder denken wir an Erzbischof Makarios, der als Staatsoberhaupt gleichzeitig Kirchenoberhaupt war. Man meint also, dass die Kirche und der Staat unter einem Hut sei, nicht nur eben in Griechenland oder auf Zypern, sondern ganz allgemein, also auch in der Schweiz oder in Deutschland. Ein Staat wehrt sich für seine Existenz mit Waffengewalt. Das tut der Islam. Und das meinen die Türken, würde auch jeder christliche Staat tun. Also eine Verteidigung des Christentums durch Waffengewalt, wir haben davon in dem geschichtlichen Abriss schon etwas gehört. Im Moment haben wir zwar keinen Krieg mit den Türken, jedenfalls nicht mit Waffen. Trotzdem, der Türke glaubt, jeder Christ betrachtet mich als Feind. Genauso wie ich ihn als Feind betrachte. Dieses als Feind betrachten ist sehr, sehr stark. Das Wort Feind in der Türkei, das geht so etwa in der Richtung der Andersgläubige. Der Andersgläubige und der Feind, die sind rein sprachlich praktisch dasselbe. Das Wort Gaur, das heißt eigentlich Andersgläubiger, aber es wird benutzt zur Bezeichnung von allerlei Ausländern, die eben nicht Muslims sind. Reinsprachlich, das kommt, jedes kleine Kind kriegt das mit, ob es will oder nicht, oder ganz unbewusst, wird das eingepflanzt. Der Ausländer ist der Feind, der nicht-muslimische Ausländer. Wenn also der Türke nun nach Europa kommt, kommt er in Feindesland, er weiß, dass jeder Deutsche, jeder Schweizer ist eigentlich sein Feind. Naja, jetzt braucht er ihn vielleicht zum Arbeiten und so, aber im Grunde genommen, sei auf der Hut. Und wenn dieser Feind nun erst noch ein bewusster Christ wird, Christ ist, dann erst recht. Dann muss ich ganz besonders aufpassen. Irgendein Deutscher, irgendein Schweizer ist ja noch nicht so schlimm. Ja, Zeiten haben sich ja geändert. Aber wenn der nun noch ein bewusster Christ ist, dann muss er ja rein, es kann gar nicht anders sein, er muss mein Feind sein. Wenn nun der Türke in Zürich eine Wohnung sucht und sie nicht kriegt, das ist für ihn nur der Beweis, dass ihm eben als Feind begegnet wird. Man will einen Feind nicht in seinem Haus haben, ist ja klar. Oder wenn er Arbeit sucht und keine findet, dasselbe. Also jede Schwierigkeit im Verkehr mit den Christen wird eben so ausgelegt, naja, an und für sich, ich bin eben sein Feind, da ist es normal, dass der mich eigentlich nicht haben will. Aus all dem kommt ein tiefes Misstrauen gegen jede Freundlichkeit, auch die wir ihm vielleicht erweisen mögen. Naja, da ist jetzt freundlich zu mir, damit er mich von hinten in den Rücken schlagen kann. Vieles, was wir ihm sagen, wird uns falsch ausgelegt werden. Sind wir offen, feindlich zu ihm? Naja, das ist noch einigermaßen verständlich. Sind wir aber freundlich zu ihm? Also wir wollen ihn kaufen, wir wollen ihn umgarnen, wir wollen ihn irgendwie einsacken. Und da hat er Angst davor. Gestern haben wir den Unico-Film gesehen. Ich habe eine Zeitung gesehen, wo darüber ein türkischer Kommentar ist. Ja, die haben Propaganda gemacht für den Film in Holland und in Nordrhein-Westfalen. Und haben geschrieben, es sei ein Film oder ein Fernsehprogramm, das für die Türken interessant sein würde. Was haben sie gemacht? Sie haben uns reingelegt. Sie haben geschrieben, sei etwas, das uns besonders angeht. Dabei ist ein japanisches Mädchen, das Christ geworden ist. Was hat das mit uns zu tun? Das ist nicht als Propaganda. Ein Propagandatrick, der dann so, meine, abgesehen, dass man mal diskutieren könnte darüber, ob diese Art von Reinlegen von uns aus fair und am Platz ist, jedenfalls von dem Muslim her ist diese Reaktion das Normalste, was wir erwarten können. Wir hoffen, dass daneben die Botschaft, die durchgeklungen ist in dem Film, Einzelne erreicht hat. Noch etwas, was mit dieser Idee der Theokratie zusammenhängt. Wenn es so ist, dass Kirche und Staat zusammen das Christentum verteidigen, stärken, ausbreiten wollen, ihm Macht verleihen wollen, dann ist es auch ganz normal, dass der Hausmann, der da Kalender verteilt, das im Auftrag des Staates tut. Deshalb hat er ja auch so viel Geld und kann diese Kalender unter Umständen auch gratis abgeben. Es ist gewaltig, was der Staat für Geld da reinschmeißt in diese Propaganda-Arbeit, Radiosendungen, Druckreihen, alles Mögliche steht diesen Leuten zur Verfügung. In der Tat, die Gratisliteratur, die wir in grauen Mengen verteilen, stärkt diese Meinung. Es ist dem Muslim unverständlich, dass wir für einen Quatsch, den wir ja anbieten, unsere eigenen Mittel einsetzen sollten. Also dass wir da ein Opfer bringen sollten, um ihm, der doch die bessere Religion hat, einen solchen Quatsch anzubieten, dass wir da noch unsere Opfer bringen würden. Das ist ganz, ganz unmöglich. Aber wenn der Staat um seiner Interessen willen solche Propaganda macht, naja gut, das ist verständlich. Und der Staat setzt dann eben die Mittel ein, wir Vollzeitlichen vor allem, sind dann eben Agenten des Staates, der mit gewaltigen Mitteln und diese Propaganda treibt. Deshalb auch kommen immer wieder mal Leute zu uns und sagen, also ihr habt ja so viel Geld zur Verfügung. Helft doch mir armen Schlucker mal und gebt uns mal 10.000 Mark, damit ich das oder jenes tun kann. Wir sollten das wissen, weshalb. Er wird nicht meinen, dass wir nun unser Brot weggeben sollten, um ihm zu helfen, sondern er denkt, dass wir tatsächlich aus dem Vollen schöpfen, denn hinter uns steht die reiche Schweiz oder die reiche Bundesrepublik mit fast unschätzbaren Konten in der Nationalbank. Nicht? Also Wenn uns solche Leute begegnen mit dieser Meinung, dann einfach deshalb, weil in ihrem eigenen Land es ja tatsächlich so ist. Wir haben gehört von den Ölscheichen, die aus Staatsmitteln Moscheen finanzieren in Deutschland oder in London oder in Rom. Ja, das ist einfach mal so, das ist auch richtig von der Theokratie her. Und warum sollte das bei den Christen anders sein? Es braucht schon einige Einsicht eines Türken in die Art, wie wir arbeiten, bevor er merkt, dass es nicht so ist. Denn wir können ihm sagen, was wir wollen, das glaubt er doch gar nicht. Bevor er nicht wirklich etwas uns besser kennt und sieht, dass er vielleicht doch nicht ganz so aus dem Vollen schöpft. Ja, damit habe ich wieder meine Einleitung gegeben und wenn noch etwas Zeit ist, erwarte ich Ihre Fragen. Was antworten Sie auf den Einwand, dass die Bibel gefälscht sei? Bruder Tröger hat uns gestern etwas gesagt von den vier Zeugen. Das ist sicher ein Weg, ist ihm zu sagen. Ich würde sagen, ich würde möglichst nicht viel diskutieren über die Frage. Ich würde versuchen, überhaupt nicht so sehr auf die Einwände einzugehen, sondern vielmehr das Evangelium in die Situation, in der sich mein Gegenüber befindet, wirken zu lassen. Er ist krank, er braucht Hilfe, er ist schuldig, er hat Angst. Die Situation, in der er nun gerade steckt, da hat das Evangelium doch eine Antwort, denn viele haben Angst. Viele, naja, der Tod ist immer da, Verkehrsunfälle, Krankheit, so vieles, was da ist. Eifersucht, Familiendramen, so vieles, wo dann eben das Evangelium doch neues Leben anbietet. Aber wenn einer natürlich nun wissenschaftlich denken kann, aber das sind die allerwenigsten, dann kann man ihm kommen von der Archäologie und sagen, dass eben die Bibel durchaus glaubwürdig ist und dass die alten Manuskripte mit den neuesten übereinstimmen und all die Sachen. Aber den einfachen Gastarbeiter werden solche Argumente im Allgemeinen nicht überzeugen, sondern es braucht die Überzeugung eines Wunders, einer Gebetserhörung oder vielleicht unserer Liebe für ihn oder irgend so etwas. So mit Argumenten ist meistens nicht viel zu holen. Ja? Ist es eine Art, den Muslim zu erreichen, wenn man ihm vorhält, dass er vielleicht innerlich leer und unbefriedigt ist? Ich glaube, dass derjenige, der behauptet, die beste Religion zu haben, es niemals zugeben könnte, dass er vielleicht nicht ganz befriedigt ist. Und in dem Moment, wo er das behauptet, ist wohl auch kaum an ihn heranzukommen. Es gibt andere Momente, wo er eben vielleicht nicht so auf hohem Ross ist. Und den Moment müssen wir vielleicht abwarten. Ist es besser, die Literatur zu verkaufen oder zu verschenken? Ich würde sagen, einem Freund, mit dem man gesprochen hat, mit dem man bekannt ist, kann man auch was verschenken, eben als Geschenk. Wenn man einen Nachbarn hat, mit dem man etwas spricht, oder einen Kollege, den kann man auch auf Weihnachten mal etwas schenken, einen Kalender oder so etwas. Einem Wildfremden würde ich größere Dinge nicht schenken. Ein Traktat, ja, sicher, kann man nicht verkaufen. Aber etwas Größeres dann eher verkaufen.